Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Man steht jeden Tag auf und ist derselbe Mensch. Das ist, finde ich, ein schrecklicher Gedanke.
Mhm.
Dass man so jeden Tag aufsteht und man ist derselbe Mensch. Und man muss so, jeder Tag ist ja keine neue Chance, sondern man muss immer mit allen Tagen davor zurechtkommen.
Ja.
Und das finde ich so furchtbar.
Ja.
Wirklich, das interessiert, das beschäftigt mich jeden Tag.
Aber hast du es auch manchmal, dass du so wie so ein Glow hast? Also dass du so denkst,
ja,
so,
manchmal
heute?
Manchmal stehe ich auf und denke mir so, ajo, das passt doch, ist doch nicht so schlimm alles.
Ja, okay.
Und ich, das ist ehrlich besser geworden, seitdem ich mehr Spiegel in meiner Wohnung habe. Ich hätte es nicht gedacht. Ja, also ich hatte ja so eine...
Ist ja eigentlich eher kontraproduktiv.
Eher seit 2020, bis ich würde sagen... Bis vor ein paar Monaten wollte ich mich nicht anschauen und hatte so einen Spiegel so einen kleinen Spiegel im Schlafzimmer und so einen großen, halt einen normalen Badezimmerspiegel.
Ja.
Und jetzt habe ich noch so einen großen Schrankspiegel und so weiter. Und es wird jetzt irgendwie besser, weil so weniger Dinge weniger so im Unklaren liegt. Und ich weiß jetzt so, ich weiß jetzt, wie ich aus dem Winkel und dem Winkel und dem Winkel aussehe. Und es tut mir gut.
Interessant, okay.
Ja.
Ja, aber manchmal hat es ja auch einen Effekt, dass man halt einfach einen Spiegel hat, wo man sich gut sehen kann in einem guten Licht, dass man so fair zu sich ist, weil es gibt ja auch einfach Spiegel, also ich muss sagen, in meiner Wohnung, du warst ja jetzt schon ein paar Mal da und sie ist schon in einem guten Stadium so von einem Jahr eingezogen, also die sieht eigentlich schon relativ weit aus.
Es stehen nicht mehr so, also es gibt ja diese frisch bezogenen Wohnungen, bei denen es noch viel so Leere gibt einfach.
Ja.
Und die hast du besiegt, finde ich.
Oder einfach so Glühbirnen, die nur von der Decke hängen, ohne Lampenschirm.
Moment,
sowas habe ich nicht.
Moment.
Habe ich nicht.
Das kann schon mal sein, dass es passiert in der Wohnung.
Das kann natürlich kann das sein, dass das mal passiert.
Ich finde, das kann passieren.
Das hat ja auch einen
Und
Style.
Und es wäre jetzt auch nicht so schlimm. Für mich persönlich wäre es nicht schlimm, wenn zum Beispiel in meinem Flur so eine Lampe hängen würde.
Nein, das wäre industrial für mich.
Ja.
Ich sehe dich auch bei Industrial. Würde ich dich stiltechnisch einordnen, ohne immer noch nie in deiner Wohnung gewesen zu sein. Aber okay.
Du kannst gerne mal kommen.
Ja, aber dann lad mich doch mal ein.
Ja, es ist halt im Wedding. Du kommst
ja, ich komme doch vorbei.
Ja, aber du willst ja nicht vorbeikommen.
Doch, ich komme vorbei.
Es ist immer so weit weg.
Mit der
und so,
U-Bahn.
Oh, du musst mit der U-Bahn.
Ja, ich fahre mit der U-Bahn.
Nee, du fährst mit der Ringbahn.
Mit der Ring, stimmt, fährt da keine U-Bahn hin nach Berlin,
oder
was?
Doch, es zwei U-Bahn.
Fahren doch U-Bahn dahin.
Ja,
was ist
sorry,
die U7, U8?
Nee, es ist U6 und U9.
Sag ich doch, U6.
Ja.
Fahre ich mit der U6?
U6, eine der schönsten U-Bahnen Berlins.
Das ist wirklich eine der besten U-Bahnen und die U1.
Die U1 ist fantastisch, muss man
ehrlich
sagen.
Ich liebe die U1. Ich bin ja nicht so Musical-Fan wie du, aber auch trotzdem Theaterkind. Und ich habe als Theaterkind damals das Linie 1 Theaterstück gesehen. Kennst du das?
Nein, kenn ich.
Oh Mann, das ist einer der größten Theaterklassiker-Hits aus Deutschland, was so exportiert wurde, so ich glaube in so asiatische Länder und so sogar. Was absurd ist, weil es so ein richtig kultiges Berlin-Theaterstück ist, wo es so halt um Kreuzberg geht und so.
Aber ich finde, es gibt so ein paar kultige deutsche Sachen. Also kultige deutsche Sachen schaffen es eher in östliche Märkte als in westliche Märkte. Modern Talking, Tokyo Hotel.
Tokyo Hotel habe ich auch gerade gedacht.
Ja.
Rammstein?
Rammstein tendenziell wird, Rammstein hat es schon überall hingeschafft, muss man sagen. Interessanterweise der Rammstein-Skandal hat es gar nicht so weit geschafft. Der war nur in Deutschland.
Ja, ja.
Und ich würde sagen, die Band, sorry ist jetzt vulgär, was ich sage, die Band Pisse mit dem Song Fahrradsattel. Das war schon mal Thema, aber die haben es auch geschafft, dass sie so ein enorm großer TikTok-Sound geworden sind, unter anderem in asiatischen Ländern.
Auf jeden Fall. Dieses Theaterstück, da geht es nur um die Linie 1. Und das ist ja eine Hochbahn. Die U-Bahnen in Berlin sind ja eigentlich über, also meistens Untergrundbahnen.
Wie es sein sollte. Ja.
So, wo sie halt auch hingehören.
Genau.
Nicht so wie in Köln, wo du nicht weißt, was ist es jetzt? Ist es eine Tram? Ist es eine U-Bahn?
Das ist wirklich das Letzte.
Das hasse ich in Köln, weil es wird Bahn genannt.
Ich find,
und es ist so ein Zwischending aus S-Bahn, U-Bahn und Tram.
Ist
und
was
das macht
Provinzielles, finde ich. Bielefeld hat es auch, die Stadtbahn Bielefeld.
Die sagen auch einfach Bahn dazu.
Jo.
Alles davon ist Bahn, egal wo die fährt. Egal, auf jeden Fall diese U1.
Provinziell.
Gibt es dieses Theaterstück, Hochbahn. Und da ist dieser tolle Song, Hey Du, kommt doch daher, den kennst du doch.
Moment mal.
Hey du, hör mal zu. Ich will dir mal was erzählen von mir. Das habe ich noch nie gemacht.
Das habe ich noch nie gehört.
Außer bei
Warum
dir?
Ist hier Kurt Krömer gerade im Studio? Ich dachte, jetzt käme jetzt so eine lustige, eingedeutschte Version von Hey Jude.
Nein, aber der wurde doch, Sido hat auch eine Version davon gemacht. Der wurde ganz häufig so neu wieder auferlebt.
Ja, es kann sein, dass wir haben schon viele Überschneidungen in unseren Universen, aber ich glaube, da bin ich einfach raus.
Das ist krass, da bist du wirklich
raus. Für mich
raus.
Ist Berlin echt erst Realität geworden, als ich hierher gezogen bin.
Oh, das ist ein Stück Kultur, das musst du nachholen. Da werde ich mich persönlich für einsetzen.
Kann ich das irgendwo... irgendwo schauen, das Stück? Wahrscheinlich in so einer, kann ich in so eine Grundschulaufführung davon gehen oder so?
Ja, ich glaube, im Gripstheater läuft das bestimmt immer noch.
Das würde ich mir anschauen.
Ja, ja, gehen wir ins Gripstheater. Oh, vielleicht ist das auch ein Ausflug für uns.
Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
Hallo und herzlich willkommen zu Hotz und Humsi. Irgendwie ist es immer wieder albern, jetzt hier so neu zu begrüßen, weil wir gerade schon so gefühlt 10 Minuten geredet haben. Aber hey, schön, dass ihr da seid.
Das ist das Konzept. Das hat sich jemand mal ausgedacht.
Das ist unser Konzept. Da haben wir lange das ausgeklügelt.
Eine schlaue Person hat sich das ausgedacht.
Ja, wir.
Wir. Und es halt funktioniert fantastisch.
Offiziell schlau.
Auch bei Cowlitz Hills, kann man ja auch mal sagen.
Ich war gestern im Kino und ich habe gerade vergessen, wie der Film heißt. Strangers. Blablabla, Strangers mit Paul Mescal.
Ich weiß, welchen du meinst. Ich weiß, welchen du meinst. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal korrigieren. Ich glaube, der junge Mann heißt Paul Mescal.
All of Us Strangers.
Und der
heißt Paul Mescal?
Natürlich heißt er Mescal.
Mescal? Ich dachte Mescal. Warum denn Mescal?
Das ist
oder so wie bei Dizzy Rascal, einfach irgendwas komplett anderes draus machen. Mann, ich weiß doch auch nicht, der schöne Typ von Normal People, der schöne Mann.
Übrigens, es ist
der schöne, traurige Mann.
Übrigens, komplett irreführend, dass Normal People so heißt. Das sind keine normalen
Leute. Irgendwie sind es normale Leute.
Nein, das sind keine normalen Leute.
Warum denn nicht?
Die reden nicht miteinander, wenn die einmal miteinander reden würden.
Ja, aber das ist doch normal.
Ja, okay, fairer Punkt, aber ich finde, das sind keine normalen Leute.
Aber das hat mich so sauer gemacht bei Normal People. Ich habe das so geliebt, dass man die ganze Zeit so dachte, warum redet ihr nicht miteinander? Einmal reden.
Ich habe den Moment wirklich sehr, sehr oft in so Sitcoms, dass ich so, jede Friends-Folge basiert ja im Prinzip darauf, dass die Leute nicht miteinander reden. Dass sie einmal so kurz sagen müssen, hey. Und ich denke immer, wenn ich das sehe, bin ich jemand, der sich so denkt, ich als reflektierte Person würde natürlich einfach offen reden. Aber jedes Problem, das ich jemals in meinem Leben hatte, in meinem Privatleben jemals hatte, basierte darauf, dass ich jemanden etwas nicht gesagt habe.
Ich muss auch sagen, ich sehe dich da. Ich sehe dich bei Normal People eine Rolle spielen. Eine Rolle, wo nicht geredet wird.
Meinst du jetzt, wo ich mit niemandem kommuniziere oder wo ich einfach keine Sprechrolle habe?
Also, nein, doch. Also du hättest eine Sprechrolle, aber du würdest die nicht nutzen, um so mal so Dinge zu klären.
Ja, das stimmt. Mal aber so. Ich würde auf andere wütend sein, dass die es nicht miteinander klären.
Ja, genau.
Ja, finde ich richtig.
Auf jeden Fall war ich gestern in diesem Film und ich finde es ja
immer... Es soll ein toller Film sein, ne?
Es war ein toller Film.
Mit schönen Männern.
Aber ich wusste, schöne Männer? Hm. Also ihn finde ich schön, Paul Mescal, aber sehr traurig. Ich wusste nicht, dass der so traurig ist. Am Ende haben alle geweint im Kino und das war irgendwie süß, aber irgendwie will ich, ich habe auch geweint, aber irgendwie will ich nicht im Kino weinen. Ich bin
wieso
so ein bisschen zu
sehr.
Ich bin so, nein, ich weine nicht. Ich bin eine starke Frau, ich weine auch jetzt hier nicht, aber natürlich habe ich geweint.
Natürlich.
Ich bin auch eine starke Frau, wenn ich weine, aber ich will, aber du weißt doch, wie das ist.
Ich finde das wirklich
schön. Hättest du da gar kein Schamgefühl?
Nee, Kino? Ich finde das
nein?
wirklich. Ich finde an Konzerten, an großen Fernsehereignissen, an Kino, finde ich cool, dass alle Menschen um mich rum oder die meisten Menschen um mich rum dasselbe Gefühl haben gerade. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll.
Aber was ist die richtige Menge an Wein? Weil
nein, du
jetzt
musst
mal, ich bin jetzt mal ehrlich, ne? Wenn ich dann weine bei so einem Film, dann weine ich richtig 15
Weinerin,
Minuten
ne?
durch. Ja,
also,
ja ich krieg dann richtig, also es wird auch immer schlimmer.
Bist du eine Augen?
Es wird nicht besser.
Bist du eine Augen- oder eine Nasenweinerin?
Schon eine Augenweinerin. Da kommt ganz viel raus.
Ganz
und
viel
da frage ich mich auch, wo die sich alle anhören.
Cool.
Ich wirklich kann ganz doll weinen. Auch bei so einem Film einfach. Da wird dann nochmal alles verarbeitet aus den letzten 4 Wochen, was man so weggedrückt hat, kommt dann nochmal in dem Film, durch den Film quasi raus.
Okay.
Und das wäre doch so unangemessen bei diesem Kinofilm, weil die haben den ganzen Abspann laufen lassen. Der war aber nicht so lang. Alle wirklich, das erste Mal jetzt bei den letzten Kinofilmen, wo ich war, wo alle sitzen geblieben sind, alle am Heulen. Alle waren so, boah, ich kann jetzt nicht einfach aufstehen, so tun, als wäre nichts gewesen. Aber dann ging auch ganz schnell Licht an. Und dann sitzt du da in so einem Saal und dann willst du da wirklich nicht komplett schniefen und heulen. Das heißt, du musst
das find
eigentlich...
Irgendwie finde ich das richtig schön.
Es ist auch schön, aber du musst diese richtige Menge von so ein bisschen Tränen fließen, ja, weil wir sind uns hier nicht zu cool, aber auch nicht so, ich kriege jetzt hier einen kompletten Nervenzusammenbruch im York-Kino.
Ich finde das gut. Ich finde das wirklich gut. Also, ich finde es das schön, dass etwas solche Emotionen auslösen kann. Und ich finde es das schön, dass man sie alle gemeinsam
durchlebt.
Jetzt
bist du aber Lars Eidinger.
Nein, ich finde es wirklich schön. Lars Eidinger hat auch öffentlich geweint und war es peinlich? Ja, stimmt. Alles cool. Nee, ich finde es richtig. Ich finde es gut und du solltest dann nicht drüber nachdenken, ob man zu viel weinen kann.
Aber kennst du das? Das war am Ende so, dass ich so war, oh, ein bisschen traurig schon. Oh ja, ich könnte jetzt weinen, aber ich bin ja nicht zu Hause. Kennst du dieses Gefühl? Und dann bin ich so, nee, ich glaube, ich schaff's ohne. Ich glaube, ich muss mich auch nicht anstrengen. Aber ich glaube, easy für mich, easy. Und dann kam so das letzte Bild und dann kullerte so die erste Träne. Ich so, easy, die mache ich mir, wische ich mir jetzt so cool weg.
Ja, ich wollte dich genau das fragen.
Und dann kam noch eine und dann war so, bam.
Ich wollte dich genau das fragen, ob so eine einzelne Träne war, die so über die Wange gelaufen ist und dann auch so, weil ich denke mir das nicht unbedingt beim Weinen, aber bei so manchen Situationen im Leben, wenn man zum Beispiel durch den Regen läuft, dann habe ich so in meinem Kopf so eine innere Filmkamera, die sich überlegt, wie cool das gerade aussehen könnte. Und so dich so von schräg hinten gefilmt, im Licht des Bildschirms. Oder von vorne in so einer klassischen Leute in einem Film gehen ins Kino Einstellung, wenn dann so eine einzelne Träne über dein Gesicht läuft, fantastisch.
Ja, ist wirklich fantastisch.
Da hättest du mal sagen können, wenn du eine Begleitung dabei hättest, hättest du mal fragen können, ob man ein Bild von dir macht.
Für Instagram. Na, Leute, ich habe gerade einen neuen Film geguckt.
Entschuldigung, könnt ihr das Licht nochmal ausmachen? Nee, finde ich gut. Vielleicht ist das mal wieder ein männliches Privileg, weil wenn ich mir überlege, also es ist schon mal passiert, dass ich in der Öffentlichkeit geweint habe.
Ja.
Und ich finde, ein fantastischer Ort, um zu weinen, um extrem traurig zu sein, die Ringbahn Berlins.
Oh.
Fantastisch.
Ja, perfekt. Da am Fenster sitzen, Kopfhörer auf.
Fantastisch.
Auf die Gleise schauen.
Es ist wirklich wunderschön.
Ja.
Und dann kann man sich auch überlegen, weil ich bin dann schnell wieder in so einer Bühnensituation und ich denke mir, merkt gerade jemand in diesem Waggon, dass ich traurig bin?
Also, dass du erkannt wirst?
Nein, nicht, dass ich erkannt werde, sondern dass man sitzt im Waggon und man sieht, auf der anderen Seite sieht man einen einigermaßen jungen Mann sitzen, noch jungen Mann sitzen und der schaut traurig aus dem Fenster und ob dann irgendjemand so mich anschaut und sich überlegt, warum ich traurig sein könnte. Und das dann, wenn ich schnell in der Bühnensituation wieder, was die Emotion wahrscheinlich unterdrückt und zu einer Performance macht. Und dann ist es am Ende wieder kein offenes Gefühl zeigt, sondern einfach wieder Lars Eidinger. Naja.
Aber apropos Emotionen als Performance. Ich hatte eine Person, die neben mir saß, eine junge Frau. Anfangs war ich noch so, okay.
Wart ihr zusammen da oder war
nee, okay, ich hatte
fremde
nichts
Person?
Mit, ich hatte nichts mit der zu tun und am Anfang, als die ganzen Trailer liefen, hat sie so richtig so engagiert immer so sich so mit eingebracht. Und dann war ich noch so, weil bei allen Sachen, die sie so mit reingeworfen hat, war ich so, ja genau. Also als dann der Trailer kam von dem anderen Film mit Sandra Hüller, war sie so, ja, den müssen wir doch auch noch gucken, hier Oscar und so. Und ich war so, yes, girl, slay, I know, bla. Also so, ich war die ganze Zeit so bei ihr.
Du warst kurz davor, einen Podcast mit ihr aufzunehmen.
Genau.
Finde ich cool.
Ja, und ich habe sie so innerlich angefeuert, weil ich so auch diejenige wäre, die so ein bisschen zu laut redet im Kino, weil ich immer überall ein bisschen zu laut rede. Und ich habe sie so gefühlt. Aber dann hat sie eine Performance aufgelegt und ich weiß nicht, ob es ein Date war, die Person, mit der sie vielleicht da war, oder ob sie einfach grundsätzlich, ich glaube, sie wollte die Person neben ihr beeindrucken beziehungsweise deren Aufmerksamkeit bekommen.
Mhm.
Weil jede Emotion, die sie hatte, habe ich auch mitbekommen. Und ich war nicht in ihre Richtung des Sessels gelehnt und ich hatte ja nichts mit ihr zu tun und eigentlich blendet man ja im Kino eher die Leute, die um einen rum sind, aus.
Ja.
Aber ich habe alles von ihr mitbekommen. Und wenn dann so irgendwas passiert ist, was so rührend sein sollte oder wo, so, war sie immer so, oh. Oder wenn was lustig war, war sie immer so,
Das finde ich irgendwie süß.
Und so, das hat mich fertig gemacht, das hat mich so geguckt.
Nein, das finde ich
immer
gut.
In meinem Ohr habe ich immer so,
das
oh, nein. Und dann einmal hatte Paul Mescal da so ein, nee, gar nicht, das war nicht Paul Mescal, das war der andere Hauptdarsteller, der hatte so einen engeren Anzug an.
Mhm.
Und dann war sie so,
Du warst einfach neben einem Sims im Kino
ja,
gesessen.
Ich war wirklich neben einem Sims. Und ihre Begleitung meinte dann so, findest du es irgendwie hot, was der anhat? Und sie so, oh yeah.
Das ist ein Sims. Du warst neben einem Sims.
Und das war so schlimm. Und weißt du, wie ich mit meinen Emotionen umgegangen bin, dass ich sie so gehasst habe in dem Moment? Ich habe immer so offensiv Augen gerollt. Aber das hat sie natürlich nicht mitbekommen, weil als ob sie mich anguckt. Aber so für mich, ich habe so richtig, so aggressiv es geht, Augen gerollt an die Leinwand quasi. Und damit bin ich, also so bin ich damit umgegangen. Der hat mich richtig sauer gemacht.
Wie war die Sitzsituation im Kino? Hättest du dich woanders hinsetzen können?
Nein, es war voll. Und sie hat aber auch immer, wenn irgendwas so rührend war, war sie so, oder wenn man so denkt, okay, das packt einen jetzt, ne? Also das sieht man ja dann auch vielleicht in den Gesichtern von den Leuten, aber sie wollte nicht, dass ihre Begleitung sie einfach nur anschaut und das sieht, sondern sie war dann so.
Das finde ich perfekt. Ich finde das super gut. Ich finde das wirklich toll.
Hab mich so aggressiv gemacht.
Aber guck mal, für dich ist es aggressiv, für die Person, die neben ihr saß, war das ja so, dass da wurden Gefühle kommuniziert und man spart sich so die Angst, dass man am Ende vom Film aus dem Saal geht und dann sagt die andere Person, ja, also ich finde den Film richtig scheiße, sondern sie hat einfach alles genau gespiegelt.
Sag mal, ich habe mitbekommen, der hat dich mitgenommen, der Film.
Das war
vielleicht
so eine
Live-Review. Mit so einem Mann, der so gar nichts checkt. Weißt du, dem man einfach so richtig dolle Signale senden muss. So, mich macht das gerade hier traurig übrigens.
Ja, das ist doch gut. Vielleicht ist das einfach was, so gesunde, gesunde Emotionen zeigen. Finde ich gut.
Ja,
ich bin da erstmal auf ihrer Seite, ehrlich
gesagt. Sie erarbeitet sich den Raum, den sie haben will. Sie nimmt sich das, was sie braucht. Oh, vielleicht ist es so. Es ist mir egal, trotzdem will ich das nicht mitbekommen. Trotzdem hat mich das aggro gemacht.
Nee, ich finde das richtig.
Ich will nicht, dass mir aggressiv in mein rechtes Ohr geschnauft wird. Ich will das nicht.
Ich bin ganz selten im Kinofilm, bei denen es so eine offene Reaktion gibt. Es könnte auch daran liegen, dass ich, wenn ich ins Kino gehe, meistens in so sehr späte Vorstellungen gehe, wo dann nur so einsame Männer wie ich drin sind, was ich mega geil finde.
Aber wie spät denn?
23 Uhr.
Ah, okay.
Also in die späteste Vorstellung des Tages.
Aber wenn du am nächsten Morgen Podcast aufzeichnen musst, wie machst du das dann? Weil ich war gestern um 21 Uhr da und das war mir zu spät. Ich bin jetzt heute müde.
Also für mich, ich brauche 6 Stunden Schlaf.
Okay.
Ich finde das gut, weil also wäre es so, dann könnte ich dann wäre ich um 2:30 zu Hause, spätestens, wenn es ein 3-Stunden-Film ist.
Viel zu spät.
Und dann schlafe ich um 3 und dann kann ich auch um 9 aufstehen und um 10 welche. Das würde ich hinbekommen. Aber ich finde so diese Stimmung in einem Spätabends-Kinosaal, wenn wirklich nur Typen sind, die gerade nicht schlafen können.
In so ein Programmkino, wo man sich immer fühlt, als wäre man in einem Coming-of-Age-Film, oder bist du dann so am Mercedes-Benz-Platz, der bald Uber-Platz heißt? Das piepen wir, weil wir machen für die keine Werbung.
Der Platz heißt je nachdem, wer uns am meisten Geld bietet.
Ja, genau.
Der Simon-Mobile-Platz.
Ja.
Ich bin dann in so einem Cineplex-mäßigen Kino.
Okay,
also
gut.
Ich finde spätabends, es ist auch geil, weil das fühlt sich dann nämlich wie die andere Seite von einem Coming-of-Age-Film an, weil das fühlt sich dann so Stranger Things, 80er Jahre, ich gehe ins Kino, lass mich von so zu coolen Angestellten beschimpfen oder von so Leuten, die auch keinen Bock haben, gerade um 23 Uhr noch wach zu sein. Das finde ich richtig toll. Und dann geht man nämlich raus und das ist die letzte Vorstellung des Tages und dann ist so dieses Kino leer, dieser riesige Platz, ist dann dieses riesige Gebäude ist dann leer und dann gehe ich als kleine Nachtratte, laufe ich dann noch da durch und da freue ich mich ganz doll. Und die einzige Reaktion, habe ich Oppenheimer, glaube ich, geguckt, in einer 1-Uhr-Vorstellung.
Und was?
Ja.
Du spinnst!
Das war mega geil.
Und dann warst du da die ganze Nacht?
Da war ich die ganze Nacht da und dann es gab so eine Reaktion, es war angestrengte Stille im Kinosaal, es war so ein 150-Leute-Saal, würde ich sagen, und es waren 7 Leute da. Und wenn du
waren das für Leute?
Das waren lauter Typen wie ich. Also es waren wirklich einfach nur Leute, die viel zu viel Zeit vor Bildschirmen verbringen und jetzt sich mal gedacht haben, oh, ich gehe mal wieder raus, um einen Film zu schauen, statt an mein iPad oder so.
Krass, okay.
Und man geht dann in diesen Kinosaal und man versucht so, das ist, glaube ich, etwas, das nur Leute kennen, die oft an Stehklos pinkeln, weil man geht in einen Raum, in dem es ein großes Platzangebot gibt, also zum Beispiel 15 Pissoirs, aber es sind 3 besetzt. Und dann musst du in deinem Kopf direkt ausrechnen, was das am weitesten entfernte Klo von den anderen ist.
Ja.
Und so ist es dann auch in dem Kinosaal, weil du möchtest maximal weit von allen anderen wegsitzen.
Alle so in dem Saal verteilt voneinander?
Ja, ja, es ist so hochkomplexe Mathematik. Und also am anstrengendsten,
ist
schon hochkomplexe Mathematik. Du musst halt dann sehen, du musst den Raum betreten, direkt berechnen, wo die Leute sind und dann musst du darauf basierend eine Entscheidung treffen, was der am weitesten entfernte Sitz ist.
War eine Frau da alleine?
Weil
das ist auch so ein Männerprivilegien-Ding. Ich weiß nicht, ob ich als Frau alleine um 1 Uhr nachts in Oppenheimer gehen würde mit so 6 anderen alleine dort sitzenden Männern.
Das ist
für mich keine schöne Vorstellung.
Das ist richtig. Andererseits ist es wirklich ein Privileg, nachts um 1 mit 6 anderen Männern Oppenheimer zu schauen.
Naja, vielleicht schon.
Okay, die Freiheit ist ein Privileg, stimmt dir. Das Erlebnis selbst eher traurig, muss man ehrlich sagen. Und dann gab es eine Publikumsreaktion, es war, als so diese Atombombe explodiert ist. Und dann gab es so ein angedeutetes Klatschen von einem. Und dann war aber wieder Stille.
Wie klatschen? Ja, weil wir applaudieren?
Nee, es war so ein Klatschen. Und ich frage mich bis heute, was dieses Klatschen...
Oh, war er vielleicht so... Um Gottes Willen, vielleicht war das sowas.
Vielleicht hat er sich auch
gefreut. Ach, Herr Jemine.
Vielleicht hat er es auch gefreut, dass es geschafft hat mit der Atombombe.
Ja.
Das ist
so eine komische Emotion.
Das ist ganz süß.
Das ist so eine komische Emotion.
Es war so, hast du in deinem Kopf noch das Angela Merkel-Klatschen?
Nee.
Das war aus den goldenen Zeiten der Bundesrepublik Deutschland, als die Nationalmannschaft noch richtig viele Tore geschossen hat.
Ja.
Da gab es das Angela Merkel-Klatschen auf der Tribüne. Dann ging immer die Kamera nach einem Tor, ging die Kamera immer auf Angela Merkel und die hat so mit so ganz flachen Händen geklatscht.
Ja.
Wie als würde man so einem Roboter beibringen, wie man klatscht. Und das war das Geräusch. Das war so ein Klatschen zweier Fleischplatten aufeinander. Als würde man so zwei Packungen Kochschinken aufeinander hauen. Und das ist ein ganz interessantes Geräusch, das ich so nie wieder gehört habe.
Mhm.
Falls jemand diese Reaktion hatte nachts um eins in einem Berliner Cineplex-Kino beim Oppenheimer-Schau im letzten Herbst oder so, einfach mal melden bitte. Würde mich wahnsinnig interessieren.
Mhm.
Ja, wie war denn der Film? War es ein guter Film?
Es war ein sehr guter Film. Also ich hab ja geheult. Aber
würdest du sagen Empfehlung oder Entfehlung?
Nee, auf jeden Fall Empfehlung.
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 Gut.
Werbung.
Es wird langsam vom Frühling in den Sommer. Wir starten hier langsam. Ich glaube, das Jahr ist gut angewärmt, finde ich. Und manchmal braucht man ein paar Monate, bis man in so ein Jahr reinkommt und bis man sich um seine Neujahrsvorsätze kümmern kann. Und deshalb würde ich sagen, Mai ist nicht zu spät, um damit anzufangen. Insbesondere, wenn es um finanzielle Vorsätze geht. Und da können wir euch als treue, liebe Vorschlagenden eine fantastische App empfehlen, die unsere heutige Folge sponsert. Wir können euch empfehlen, die Finanzguru-App. Was kann denn die Finanzguru-App alles?
Die Finanzguru-App ist ein digitaler Finanzassistent und hat ganz viele verschiedene Funktionen. Also, man kann einmal alle seine Konten verknüpfen, also egal, ob es jetzt ein normales Bankkonto ist oder PayPal oder ein Kryptokonto, das ist dann da alles übersichtlich aufgelistet. Finanzguru analysiert und kategorisiert automatisch eure Einnahmen und Ausgaben. Also es ist sowas wie ein automatisches digitales Haushaltsbuch. Das heißt, ihr könnt da sehen, wie viel Geld ihr in den letzten Monaten in verschiedenen Kategorien ausgegeben habt und da immer auch ein Auge drauf haben. Also Essen und Trinken, Entertainment und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch nochmal eure Verträge prüfen. Also überflüssige Verträge können über die App direkt kostenlos und rechtssicher gekündigt werden. Das sind jetzt die Funktionen, die dauerhaft kostenlos nutzbar sind. Aber es gibt ja auch eine Finanzguru Premium Version, Finanzguru Plus.
Ganz genau, so ist es. Finanzguru Plus hat nämlich noch viel mehr coole Funktionalitäten, wie zum Beispiel einen Blick in die Zukunft. Welche Buchungen kommen bis zum Ende des Monats noch auf mich zu? Und es zeigt dir ein frei verfügbares Einkommen an, damit du weißt, wie viel Geld du denn tatsächlich hast. Außerdem kannst du dir Budgets setzen für verschiedene Kategorien, für Transport, für Lebensmittel, für Shopping und so weiter und so fort. Und so behältst du den ganzen Monat über eine Übersicht über deine Budgets und Finanzen. Außerdem kannst du unlimitierte individuelle Analysen erstellen lassen und dir rückwirkend dein Kaufverhalten anschauen und Muster erkennen, die du vielleicht in Zukunft verändern möchtest, wie zum Beispiel 16.000 Euro für insgesamt viele hundert Hamster ausgeben, wie ich das getan habe. Außerdem gibt es Prognosen der Entwicklung deines Vermögens und viele Extras mehr.
Und extra für die ZuhörerInnen von Hotz & Homsi, wir sind ja hier im Werbeblock, gibt es natürlich ein Angebot. Für NeukundInnen gibt es exklusiv Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos. Normalerweise sind das nur 7 Tage, deswegen jetzt 3 Monate. Und das Ganze funktioniert dann so. Erstens, ihr ladet euch die Finanzguru-App einfach runter. Zweitens, alle Konten sicher verknüpfen. Auf dem Reiter mehr den Gutscheincode eingeben und der ist Ho, ho, also Caps Lock, H-O-H-O. Und dann viertens einfach Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos testen und in diesem Jahr absolut vollen Überblick über die Finanzen erhalten. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich wollte dir noch was erzählen, das fällt mir gerade ein. Und zwar habe ich die Woche angefangen, Shameless zu schauen. Hast du Shameless geguckt?
Nein.
Oh Mann, ach, dann ist auch egal. Egal, nee, dann erzählst du nicht, aber das Jeremy Allen White ist da halt ungefähr 12.
Ah, stimmt.
Er ist da halt ungefähr 12 und es spielt halt, glaube ich, 2011 und es ist mega gut gealtert, auch in der Art, wie es einfach so gefilmt ist und so. Also ich liebe den ganzen Vibe und die ganze Ästhetik, weil es ist so, heutzutage ist man ja so perfekt wunderschöne, gegradete Bilder gewöhnt, die eigentlich, wo du eigentlich überall so ein Still dir draus nehmen könntest und dir das als Poster irgendwie zu Hause hinhängen könntest. Mhm. Und da habe ich, also dadurch, dass man jetzt so einen Kontrast hatte von der Zeit, habe ich nochmal gesehen, dass es eine ganz andere Ästhetik ist. Also zumindest diese Serie, es ist so sehr unaufgeräumt. Alle Räume sehen so richtig, da ist so eine mega große Familie, die alle in so einem sehr chaotischen Haus wohnen. Und es sieht halt wirklich genauso aus wie ein Haus, in dem man wohnen würde. Und nicht so, okay, ich könnte mir jetzt einen Screenshot davon machen und es wäre das perfekte Poster. Es ist einfach eine andere Ästhetik. Und es ist so Millennial Millennial Peak, es ist perfekt. Die Outfits, die großen Ketten, die Low-Waist-Hosen, es ist die Skinny Jeans. Das ist sehr, sehr schön.
Hast du den Wicked-Trailer gesehen?
Ja.
Wie findest du das?
Ich glaube, ich finde es gut.
Ich liebe ja Musicals und ich liebe auch Wicked.
Ja.
Und ich habe viele Stunden meines Lebens Wicked-Content auf YouTube konsumiert. Mhm. Aber mich nervt diese Wednesday-Optik, die jetzt alles hat.
Was meinst du damit?
Dieses
Düstere?
Na, es ist düster, aber es ist auch so, es ist so CGI-düster. Mhm. Es ist so in seiner, in so einer künstlichen Düsterkeit. So wie zum Beispiel auch Wonka aussah oder eben Wednesday.
Guck, ja.
Dass man so eine hochpolierte, aufgesetzte Düsterkeit hat, die überhaupt keinen richtigen...
So ein bisschen diesen Harry-Potter-Vibe, oder?
Ja, genau. Und das ist richtig, das ist dieser Harry-Potter-Vibe. Und ich weiß, dass das diese künstlerische Übertreibung mancher Ästhetiken und dieser hochstilisierten Düsterkeit, dass das eine künstlerische Entscheidung ist, dass es eine Übertreibung ist und dass nicht alles exakt realistisch aussehen muss, weil ich weiß, dass
gerade bei einem Musical oder einem Märchen.
Aber es fuckt mich ab, dass alles so aussieht. Ich möchte nicht mehr... diese Harry-Potter-Ästhetik. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich möchte, dass Dinge wieder wirklich gritty aussehen.
Aber dann guck Shameless, weil das fand ich so erfrischend, mal wieder sowas zu sehen, wo ich so dachte, krass, das könnte hier jetzt die Straße bei mir um die Ecke sein. Es sieht einfach echt aus. Also auch das ganze Grading, alles. Es sind einfach normale Menschen gerade. Aber es ist halt Jeremy Allen White, es sind keine normale Leute.
Aber das sind wirklich keine normalen
Leute. Wir haben jetzt perfekt in der Berlinale Startwoche haben wir ein bisschen über Kino geredet. AfD haben wir ausgelassen.
Schaust du dir irgendwie was an auf der Berlinale?
Nee,
bist du
ich bin
auf irgendeiner Party vielleicht?
Ich bin drehen unterwegs, kein Glitzer und Glamour
endlich.
Für mich.
Es wird
endlich
mal wieder
geschafft. Ja.
Finde ich geil.
Ja.
Endlich mal der Schaffer-Podcast, Schafferinnen-Podcast.
Aber hast du es mitbekommen mit den AfD-Politikern, die eingeladen wurden?
Und dann wieder ausgeladen worden
sind. Und dann war es so, dann gab es diesen offenen Brief von den ganzen Kulturleuten, die gesagt haben, ja, wir finden das nicht so gut. Und dann waren die so, ja, können wir verstehen, aber wir können sie trotzdem nicht ausladen. Und dann war es so, ach so, nee, wir laden die doch aus. Das ist ja so groß geworden, dieses Thema. Ayo Edebiri, Edebiri. Ich bin wirklich nicht gut da drin. SchauspielerInnen-Namen richtig auszusprechen. Das ist wirklich ein Problem von mir, aber es ist halt so,
ich gebe dir das, solange ich weiterhin J.K. Rowling sagen darf.
Auf jeden Fall ist es so groß geworden, dass sogar sie das in der Story gepostet hatte. Also es ist richtig, schon wieder richtig peinlich alles.
Nee, finde ich, also so.
Jetzt international, wir haben so eins von den drei größten irgendwie Filmfesten oder so, Filmfestivals, und dann ist es so, da, weißt du, eine der wenigen Hollywood-Momente, die wir in Deutschland mal haben, und dann ist es so, ach so, ja, die Deutschen bei ihrem Filmfestival, das sind Nazis. Und die wollten die nicht ausladen.
Aber man muss auch ehrlich sagen, alle großen deutschen Hollywood-Momente, bis auf Sandra Hüller, haben eigentlich mit Nazis
aber
oder
sie
mit Krieg zu tun.
Haben auch bei ihr mit Nazis zu tun.
Das ist ein großer Fakt.
Weil der zweite Film, in dem sie gerade spielt, ist ein Holocaust-Film.
Ist ein Holocaust, na toll. Aber immerhin wieder ein international bekannter Nazi, ist das doch gut.
Ich hätte noch ein Nazi-Thema. Und zwar, also ich habe die Woche viel erlebt in dem Kino, ich war wählen. Und zwar das dritte Mal in den letzten drei Jahren.
Ich bin wahnsinnig gespannt, wie du jetzt die Biegung zu Nazis hinbekommst. Ich fände es cool, wenn du so eine Weißreportage
machen
würdest.
Naja, man konnte
auch
Nazis wählen.
Ich fände es cool,
die aktuell in U-Haft sitzen.
Ich habe die AfD gewählt, damit ihr es nicht tun müsst oder so. Das fände ich
ja.
Übrigens, RIP Weiß, Deutschland. Aber
ach so, stimmt, das gab es ja auch noch. Ja, naja, ja. RIP. Irgendwie verstehe ich es nicht. Waren die nicht schon längst gerippt?
Ich dachte auch, dass
sie schon
längst.
Ich verstehe das auch immer nicht. Ja, egal.
Ich habe Ketamin in einer Wahlkabine genommen, damit ihr es nicht tun müsst.
Das waren aber gute Zeiten im Internet. Das war die beste Zeit.
Ich scrolle gerade durch meine Twitter-Likes, weil ich habe gestern ganz viele alte Weiß-Überschriften gesammelt, weil über den Abschiedspost von Weiß gab es 1000 Quote-Tweets mit den absurdesten Weiß-Überschriften. Und da denke ich sehr viel drüber nach, weil ja, für eine bessere Zukunft sollten wir alle unsere Scheiße essen, war zum Beispiel ein guter Weiß-Artikel. Ja, ich habe eine Woche Segway gefahren und habe etwas über die Liebe gelernt. Twitter ist das bessere Tinder.
Es ist
einfach
Y-Kollektiv.
Das ist, stimmt.
Es ist Y-Kollektiv.
Y-Kollektiv hat einfach Weiß übernommen. Ich war bei der Bratensoßen-Wrestling-WM, es war das pure Chaos. Ein Serienscheißer kackt seit 10 Jahren in die Löcher eines norwegischen Golfclubs. Ja, RIP Weiß. Erzähl übers Wählen.
Es war gar nicht so aufregend, aber ich finde es irgendwie, ich war einer der Auserwählten. Weil es durften ja nur 500.000 oder 550.000 Menschen in Berlin haben eine Wahlbenachrichtigung bekommen. Und also langsam bin ich verwirrt. Ich war wirklich kurz verwirrt, als ich diesen Brief, glaube ich, vor einem Monat oder so im Briefkasten hatte, weil ich war so, hey, warte mal, wie häufig soll ich für die gleiche Wahl noch nachwählen? Ich habe 2021 normal gewählt. Da war ja die, da war doch auch der Marathonskandal.
Da war der Marathon, genau.
Genau, für Berlin und für den Bundestag. Und dann gab es ja auch noch den Volksentscheid, aber der war letztes Jahr. Weil letztes Jahr war dann die Nachwahl für das Abgeordnetenhaus. Ja. Und dafür habe ich im Februar letztes Jahr nämlich gewählt.
Ja,
noch in meinem alten Wahlkreis, als ich noch nicht umgezogen war. Das heißt, ich habe das zweite Mal für die gleiche Wahl gewählt, nachgewählt, weil so viel schiefgelaufen ist. Und jetzt habe ich das dritte Mal nachgewählt für vor 3 Jahren, 2021, den Bundestag. Weil es irgendwie 1000 Wahlpannen gab und die jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, ja, da müssen wir nochmal nachwählen, obwohl jetzt schon wieder die Wahl 2025 näher dran ist, als die Wahl 2021 zurückliegt. Das ist so Bescheid. Ich verstehe, dass es irgendwie juristisch wichtig ist und dass es auch wichtig ist für unsere Demokratie, aber ganz im Ernst, hätte man nicht einfach damals 2 Wochen danach sagen können, Leute, es ist richtig scheiße gelaufen, ist mal wieder klar, dass Berlin hier dran schuld ist, aber lass doch einfach alles nochmal neu machen. Aber jetzt so ein Jahr vor der nächsten Wahl nochmal so irgendwie 500.000 Leuten so eine Wahlbenachrichtigung zu schicken, wo eh die Wahlbeteiligung war, glaube ich, so 60%, also war wirklich nicht viel.
Ich dachte, deutlich geringer.
Nein, letztes Jahr, also bei 2021 bei der Wahl in Berlin waren es 76%. Das heißt schon deutlich weniger.
Aber 16% weniger. Ich sag's dir, wie es ist. Ich wäre,
glaube
ich...
Du dachtest, es wäre noch weniger.
Ich dachte, es wäre 40% höchstens.
Ja, okay.
Weil ich weiß nicht, ob ich zur Wahl gegangen wäre, wenn ich eine Wahlbenachrichtigung bekommen hätte.
Ja, weil?
Ich weiß nicht, weil irgendwie, weißt du, ich habe so müde Hände und vom ganzen Kreuzen.
Also Sebastian, Demokratie ist doch kein Selbstverständnis.
Ja, aber...
Das ist eine Blume, die eingeht, wenn wir sie nicht gießen.
Ich finde irgendwie...
Und wenn wir sie nicht umtopfen. Okay, Blume vielleicht nicht, aber ein Pflänzchen.
Eine Pilea.
Sie muss immer wieder umgetopft werden. Dann machst du auch mal einen Dünger rauf. Aber die braucht Aufmerksamkeit und Liebe. Das ist eine Pflanze, die viel Pflege... Nicht so eine Monstera, die einfach eh macht was, also die einfach... irgendwie immer durchkommt, sondern das ist schon so eine edepetete Pflanze.
Hast du noch nie nicht gewählt?
Nee. Also ich meine, so lange darf ich ja auch noch nicht wählen, aber ich habe noch nie nicht gewählt. Nein.
Okay, nicht mal bei so einer Volksabstimmung.
Weil du meinst jetzt
so
als Klassensprecherin gewählt wird.
Ja, da habe ich mich immer enthalten.
Nee, ich habe immer gewählt. Außer, glaube ich, manchmal, ich weiß noch, es gibt doch da manchmal auch sowas, wie nennt sich das denn, so diese Sozialwahl und sowas. Also sowas, wo du dann halt nicht so richtig in eine Wahlkabine gehen musst, sondern so Sachen. Da habe ich bestimmt mal was durchgehen lassen. Aber ansonsten so Berlin-Wahl, Europawahl, Bundestag, natürlich.
Du bist ein Wahlaholic, würdest du sagen.
Hä, hast du mal nicht gewählt? Jetzt sei ehrlich. Jetzt glaube ich dir nämlich auch nicht mehr, wenn du sagst nein.
Also, ich bin natürlich ein großer Freund
canceled.
Der Demokratie.
Jetzt schon canceled.
Die hat dann cancel mich doch.
Ja, mache ich jetzt, offiziell.
Gut.
So.
Findest du nicht, dass Nichtwählen auch eine Meinungsäußerung
nein.
ist? Nein. Wieso?
Also
wenn ich, das ein Marktplatz der Ideen ist. Ja, der Marktplatz hat zum Beispiel verschiedene Essensstände und ich finde irgendwie kein richtig, also theoretisch, wenn ich das mal nicht gemacht hätte, aber bei einer egalen Wahl, zum Beispiel so bayerischer Ministerpräsident oder so, wo du eh weißt, es wird Markus Söder.
Ja, meinst du, die ist so egal? Ich weiß, also nein.
Also es tut mir leid, wählen gut und so weiter, aber ich finde...
Ja, aber wir sprechen ja jetzt von Wahlen wie der Bundestagswahl, wie von einer Berlin-Wahl. Also da brauchen wir ja nicht drüber sprechen, dass es gerade jetzt wahnsinnig wichtig ist, wählen zu gehen. Das will ich jetzt hier wirklich im Podcast gerne nicht hinterfragen.
Okay.
Siehst du das anders?
Nee, ich glaube bloß, dass Nichtwählen auch eine Meinungsäußerung sein kann.
Ja, okay.
Es kann auch eines sein, finde ich.
Ja, es ist halt...
Es ist eine schwache Meinungsäußerung, aber es ist
halt eine fahrlässige und undemokratische Meinungsäußerung, weil es einfach nicht selbstverständlich ist, dass wir wählen dürfen. Also ich habe halt noch Familie, die aus der DDR kommt. Und es ist halt einfach... Also wenn man das machen möchte, dann soll man es machen. Aber ich finde es auch absoluten Schwachsinn. Und einfach fahrlässig. Also es ist für mich so ein Protest wie so KZ-Fan sein. Also dann geh nicht wählen. Okay, wenn du denkst, dass du damit jetzt irgendwas besser machst.
Ist KZ die Nichtwählerpartei?
Ja, für mich schon. Oder die Partei wählen. So.
Oh, das stimmt. Ich finde aber die Partei wählen schlimmer als nicht wählen. Das finde ich wirklich schlimmer.
Ja, okay. Da stimme ich dir ausnahmsweise zu.
Siehst du, nein. Der Podcast der großen Kompromisse. Nee, ja. Finde ich, wie hat es sich angefühlt zu wählen? War das irgendwie, war es so ein kleines Auffrischen?
Es war also es war halt Quatsch.
Was war die Location? Was war das Wahllokal?
Es war eine Kirche bei mir.
Oh, sehr gut.
Ja, und das ist ja noch das Absurde an dieser Wahl. Ich war vorher in einem Wahlkreis, mhm, in dem es diese Panne nicht gab. Das heißt, ich bin jetzt aber in einem Wahlkreis gezogen. Ich bin ja umgezogen vor einem Jahr, der betroffen war von dieser Panne. Das heißt, ich habe quasi zweimal gewählt und alleine das ist schon wieder Quatsch. Also weißt du, es ist so, da wurden irgendwie so viele Sachen an dieser Entscheidung machen irgendwie keinen Sinn. Aber ja, wenn ein Wahlbrief bei mir im Briefkasten ist und ich die Möglichkeit bekomme zu wählen, dann ist es immer ein Akt, ich supporte damit die Demokratie und das mache ich sehr gerne. Solange wir die hier noch haben, werde ich wählen
deine
gehen.
Deine erste Bundestagswahl war auch 2017, ne?
Ja.
Ja, wir sind ja beide 96.
Ja.
Kannst du dich noch erinnern, mit welchem Gefühl du in diese Wahlkabine gegangen bist? Weil 2017, da habe ich noch in Nürnberg gewohnt und ich habe extra keine Briefwahl beantragt, obwohl ich da eigentlich einen Termin hatte an einem Sonntag, weil ich unbedingt in die Wahlkabine reingehen wollte. Und es war ein gutes Gefühl irgendwie. Und da hatte ich auch wieder das ist immer mein Super Bowl, finde ich, ein bisschen, wenn eine Bundestagswahl ist, weil dieses leicht religiöse Gefühl, diesen Zettel abzugeben,
Es hat auch sowas, vor allem dann auch sowas Erwachsenes. So, jetzt darfst du offiziell, jetzt zählst du was.
Ich fühle mich da immer so ein bisschen wie so diese Familie von Michel aus Lönneberger, wenn sie so einen Sonntagsspaziergang macht. So, das hat sowas sehr, also es hat irgendwie so eine religiöse Schwere, eine Dramatik. Und dann geht man heim und dann kann man wirklich die ganze Zeit so Prognosen schauen. Das finde ich geil. Und was für mich persönlich nochmal einen Kick geben würde, bei so, egal welcher Wahl, am besten bei so Landtags- oder Bundestagswahl natürlich, wenn man so eine Benachrichtigung kriegen würde, wenn die eigene Stimme gezählt worden ist. Ich weiß, das ist so ein bisschen schwierig mit Wahlgeheimnis und so weiter, aber ich fände es wahnsinnig spannend.
Einfach so eine Push-Benachrichtigung, meinst du?
Also, so ein kleines, so ein Klingeln irgendwie auf deinem Wahlband. Hey, deine Stimme wurde gerade gezählt.
Oh, dann hätte man so ein Band wie früher bei den Coldplay-Konzerten, so ein buntes.
Ja, genau.
So,
das fände ich mega geil.
So einmal aufleuchten würde.
Und dann kann man so bei seiner Partei so sehen, wie der Counter so ein bisschen höher geht. Das fände ich cool.
Also ich kann mich nicht mehr genau an die Wahl erinnern. Ich weiß aber noch, wie das in der Schule damals Thema war, bei mir im Abi, wer was wählt, weil wir das im Politikunterricht besprochen haben.
Das musste, also 2013.
War das nicht, wo die AfD das erste Mal...
Ja, 2013, glaube ich, war das.
Weil ich erinnere mich, dass bei der Wahl damals, dass wir im Politikunterricht drüber gesprochen haben und dass auch ein paar Klassenkameraden von mir so waren, ich finde das nicht schlecht, was die AfD macht und ich würde die wählen, weil ich weiß noch, dass das damals so ein paar Leute, die sonst vielleicht aus Spaß gesagt hätten, sie wählen die Partei, von jungen Leuten damals auch gesagt haben, sie wählen die AfD. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass die da noch so einen ganz anderen... Hast du da auch noch so Erinnerungen?
Ja, ja.
Also das war da so ein LOL-Akt irgendwie so. Oder so Jugendliche, die so denken so, sie sind jetzt die neuen mal klugen, sie wählen die neue Edgy-Partei. Weiß ich noch, dass da auf jeden Fall ein paar Leute waren, die so waren AfD. Aber ich erinnere mich auch, dass wir das damals schon irgendwie kritisch diskutiert hatten. Aber es ist jetzt echt auch schon lange her.
Ich kann mich da auch ganz gut erinnern. Ich kann mich vor allem an die ersten Tagesschau-Beiträge zur AfD erinnern. Da war das hier so eine, das wurde so öffentlich als so eurokritische Volkswirtschaftslehrer Partei geframed, als so eine Professorenpartei. Und dass es dann so einen Tagesschaubericht darüber gab. Und das habe ich ganz, ganz doll in meinem Kopf drin, dass von den ersten Parteitagen berichtet worden ist und so, ja, kritische Stimmen, dass die Partei irgendwie nach rechts driften würde, wurden so abgewiesen und ja, gesitteter Eindruck, bla bla bla. Und dass es halt so ein paar rechtsnationale Ausleger gibt. Und dann wurde so ein Typ gezeigt, so einer, der definitiv später auf so eine Corona-Demo gegangen ist, von seiner ganzen Ästhetik her, so leicht zerzauste weiße Haare und komplett in so Deutschlandfahnen gehüllt. Und das war halt so ein Ausgangsbild von einem Bericht über die AfD in der Tagesschau. Und vielleicht finde ich diesen Bericht nochmal, aber es war so, der so ganz tief in meinem Gehirn drin, ach, mal schaut, was mit der so passiert. Ja, herzlichen Dank. 10 Jahre später. Gute Laune insgesamt.
Ja, irgendwie absurd. Ja, ich wollte eigentlich gerne noch mit dir über den Super Bowl reden, aber ich merke irgendwie die ganze Zeit, ich denke jetzt noch so parallel im Hintergrund über unser Wahlgespräch gerade nach und ich denke jetzt die ganze Zeit, dass ich nicht will, dass Leute denken, dass es okay ist, nicht wählen zu gehen.
Du hast natürlich recht und es ist auf jeden Fall wichtig zu wählen.
Weil ich finde das falsch, wenn wir hier jede Woche irgendwie darüber sprechen, wie schlimm das ist, was gerade bei der AfD passiert und wir dann hier irgendwie sagen, nicht wählen gehen ist okay.
Nein, ich habe nicht gesagt, dass es okay ist. Ich finde bloß, dass es eine Meinungsäußerung ist. Und wenn du die DDR anführst als Negativbeispiel, so eine Wahlpflicht ist ja auch irgendwie das kann ja auch nicht das Mittel zur Wahl sein.
Das ist natürlich eine Meinungsäußerung.
Genau.
Also eine Meinungsäußerung in dem Fall ist es auf jeden Fall, aber ich würde nicht dazu ermutigen oder nicht sagen, dass es irgendwie etwas ist, wenn man gerne die Demokratie aufrechterhalten möchte, was dazu förderlich ist.
Das stimmt. Ich bin bei dir. Alles gut.
Also vor allem, wenn man nicht möchte, dass die eigene Stimme dann, also den Raum, den wir dann nicht einnehmen würden mit unseren Stimmen, den nehmen halt andere Leute ein, die auf jeden Fall wählen gehen.
Aber ich kann ja auch wählen gehen und eine Partei wählen, die unter 5% ist, und diese Stimme ist ja dann in der Sitzverteilung auch weg.
Ja, aber du hast einfach dein...
Aber das ist ja im Prinzip, ist ja das dann so, das ist so ein bisschen wie... Es ist natürlich auf einem anderen Level, aber es ist trotzdem, die ist dann trotzdem weg, diese Stimme. Die ist ja, die macht ja an der Sitzverteilung dann keinen Unterschied mehr.
Ja, aber es geht ja einfach darum, dass du dieses Recht auch wahrgenommen hast. Also, dass es halt eben nichts Selbstverständliches ist. Und ich finde, wenn man nicht wählen geht, dann, also ich find's fahrlässig unserer Pflicht gegenüber, dass wir ja gerade merken, dass wir irgendwie, dass Demokratie nichts ist und auch unsere Sicherheit gerade und das Grundgesetz, dass es etwas ist, was wir durchgehend verteidigen müssen. Und ich sehe halt kein Verteidigen in dem Akt, nicht wählen zu gehen.
Aber dann muss ich ja auf jeden Fall eine Partei wählen, bei der ich sicher bin, dass sie über 5% kommt. Nein, ich bin ja bei dir, es ist alles gut. Ich finde es bloß so, ich finde es bloß so ein bisschen zu kurz gedacht, dass man dieses Wählen und das Nicht-Wählen so zu was Bösen macht, weil ich glaube, es ist legitim zu sagen, hey, ich fühle mich von nichts vertreten. Es ist nicht gut und es ist eine wahrscheinlich dumme Entscheidung, die niemandem was bringt, aber ich glaube, dass man so gerade mit Blick auf Nichtwähler, die jetzt nicht aus, ich habe es vergessen, weil ich leider verkatert war am Sonntag, sondern aus so einem tatsächlichen, ich fühle mich nicht vertreten, nicht wählen können, nicht wählen wollen und nicht wählen gehen, das finde ich eine Gruppe, die man so ein bisschen entweder ansprechen muss oder deren Sorgen man so wahrnehmen muss.
Ja, natürlich. Also man muss, natürlich sollte man Sorgen wahrnehmen. Ich glaube, ich würde es ungern so leichtfertig abtun als etwas... Es ist eine Meinungsäußerung, aber es ist einfach, also ich frage mich halt wirklich, was will, also... Es ist so, ja, cool, danke, aber dann, also was tut ihr dann, was tragt ihr dann bitte bei zur Gesellschaft, an wo ihr sagt, okay, ich fühle mich hier irgendwie nirgendwo vertreten, ich weiß nicht, was ich wählen soll, und das geht wahrscheinlich sehr, sehr vielen Leuten so, und es geht wahrscheinlich auch vielen Leuten gerade so, das merkt man ja daran, wie viele Leute gerade unzufrieden über die Regierung sind, also das äußert sich ja in ganz vielen Dingen, und das ist ja auch nicht nur in rechten Kreisen so, sondern es ist ja gerade ein allgemeines Problem, was man irgendwie beobachten kann. Dann gleichzeitig, wenn man sich jetzt anschaut, Leute gehen gerade irgendwie auf die Straße und sagen irgendwie so, hey, wir haben vielleicht keinen Bock, dass die AfD hier anfängt, Leute abzuschieben, und wir wollen aktiv werden, dann frage ich mich, also wenn man jetzt aktiv werden will, ich sehe das Aktive nicht darin, nicht zu wählen. Dann was machst du? Was also damit meine ich nicht dich, sondern die Person, die nicht wählt. Also wo ist dein Beitrag, das ganze Ding hier irgendwie am Laufen und aufrecht zu erhalten und nicht den Leuten den Raum zu überlassen, die das Ganze hier ganz doll untergehen lassen werden. Und für mich zum Beispiel eine aktive Gefahr sind. Ne? Mhm. Und deswegen frage ich mich, wie viele Leute von diesen Leuten, die nicht wählen gehen, aus irgendwie so einem linken Protest von, ach, ich fühle mich hier nirgendwo gesehen und deswegen äußere ich so jetzt meine Meinung. Es ist auch ein krasses Privileg, sich dazu zu entscheiden. Und
fairer Punkt.
Ich frage mich, ob das Leute machen, die Angst davor haben, von der AfD abgeschoben zu werden.
Fairer Punkt, absolut.
Und dann sagen, ja gut, dann überlasse ich halt den Wählern meine Stimme.
Du hast recht, aber ich finde so, wählen gehen und eine nicht-faschistische Partei zu wählen, kann nicht so der letzte, das erstbeste Mittel zur Verteidigung einer Gesellschaft gegen den Faschismus sein.
Nein, es gehört dazu, aber genau das meine ich ja. Und deswegen finde ich, dass es manchmal so ein bisschen sowas ist, so worauf man sich so, also genau, das ist das, was mich daran stört, dieses Passive. Nö, ich weiß hier irgendwie nicht, wen ich wählen soll, und es ist ja eh alles scheiße und ich habe es eh aufgegeben. Ja gut, aber dann kann ich mich auf dich im Kampf gegen den Faschismus nicht verlassen.
Ja, aber diese Person kann ja,
mit
keine
so einer
Ahnung,
Haltung.
Die kann vereinen, kann freiwillig tätig sein, die kann ehrenamtlich tätig sein. Ich finde, es gibt
ja
ganz
wenn das
viel
passiert, aber ich finde, das schwingt halt, gut. Das ist halt die Frage, ne? Also das meinte ich als Frage, was tust du dann? Also dann so, und bist du dir wirklich dessen bewusst, also ist das wirklich 100% durchdacht, dieser Schritt zu sagen, dieses heftige, krasse Privileg wählen zu gehen? So, mein Papa hat immer so aus Spaß gesagt, in Syrien ist das so, da kommen die schon mit dem Wahlzettel und da ist quasi schon angekreuzt, wen du wählst. So ja. Hat er immer so aus Gag gesagt. So das einfach so passieren zu lassen und zu sagen, also ich finde das so privilegiert und so, das strahlt für mich so eine krasse Arroganz aus, das nicht wahrzunehmen, dass ich mich dann wirklich frage, okay, womit gleichst du das aus? Also wie willst du diesen fahrlässigen Schritt, also mit welchem Engagement willst du das ausgleichen, dass du sagst, okay, hier tue ich wirklich etwas gegen den Faschismus, gegen antidemokratische Parteien, die gerade versuchen, dieses System zu unterwandern.
Du hast komplett recht. Ich habe gerade die Meinung von Leuten, die selbst organisiert sind und aus dieser Organisation heraus die Entscheidung treffen, nicht zu wählen, wiedergegeben. Aber du hast natürlich komplett recht. Alles cool. Du hast wirklich recht. Pardon.
War das unser erster Podcast-Streit?
Nee, ich fand das eine gute Auseinandersetzung.
Ja, ich auch.
Ich habe mich leider gerade auch sehr Olli Schulzig gefühlt. Das war ein bisschen unangenehm für mich. Ja, ich habe mich gerade wie so der edgy Part gefühlt. Und,
ich habe hier mal eine steile These. So mäßig, weißt du?
Ja, so ein bisschen. Ich habe mich gerade wie der edgy Part gefühlt, der so ein bisschen merkt, dass sein Statement auf so einem sehr tönernen Fuß ruht. Und dann wurde ich von einem heftigen Verteidiger der bürgerlichen Demokratie niedergeweißt.
Aber bin ich dann jetzt Böhmermann an dem Part?
Ganz kurz, Veto, das wird nicht rausgeschnitten.
Das wird nicht rausgeschnitten. Okay. Auf gar keinen Fall. Okay. Nein, es gibt gar keinen Grund, dass das rausgeschnitten wird. Nein, aber dann habe ich jetzt aber zum Abschluss nochmal nach diesem Deep Talk, habe ich noch was Schönes, worüber ich mit dir reden will. Und ich weiß, dass es dich nur halb interessiert.
Nein, ich habe auch noch was Schönes danach.
Okay, perfekt, gut. Weil der Super Bowl war ja. Und wir haben irgendwie kurz darüber geschrieben und du meintest so, ja, also erstmal meintest du, interessiert keinen, fair enough. Weil
ich hasse den Super Bowl.
Ja, weil wir hassen es auch irgendwie, weil mich interessiert Football nicht.
Fuck Football und alle seine Fans.
Okay, das ist schon, du bist radikal unterwegs
ja,
heute.
Ja, heute halt. Komm, hier kann ich meine These gut begründen.
Ja, aber weißt du, was ich so schön daran fand? Ich finde explizit diese Kombination, also ich bin ja kein Taylor Swift-Fan, aber ich werde jetzt immer mehr Fan von dieser ganzen Situation, die wir da gerade haben mit Taylor Swift und Travis Kelce.
Das, ja, weil sie eine gute verschwörungstheoretische Komponente hat, finde ich gut.
Genau, das finde ich auch gut, aber ich finde vor allem gut, dass um den Football herum wurde ja eigentlich nur um Taylor Swift geredet. Und dass sie jetzt da war und sie hatte ja vorher, zwei Tage davor, einen Tag davor, einen Auftritt in Tokio. Und dann haben die ganzen Fans waren schon so, schafft sie es rechtzeitig da zu sein? Und dieser 19-jährige Dude, den sie da jetzt verklagen will, oder 20-jährige, der immer ihre Flüge trackt.
Das ist sympathisch, muss man sagen.
Da kommt man dann, das ist wirklich sehr sympathisch, kommt man so ihrem Flug halt, haben die Fans schon so mitgefiebert, schafft sie es rechtzeitig in Las Vegas zu sein, um ihren Boyfriend anzujubeln und so. Sie ist gelandet und so.
Aber weißt du, wer das auch macht?
Nein.
Das machen auch Fußballfans am letzten Tag des Transferfensters.
Wirklich?
Ja. Ich kann mich
hypen die sich dann?
Ich kann mich ganz doll erinnern an einen, ich würde sagen, das war 2018, 2017. Da ist, da gab es so Gerüchte, dass ein Spieler von Paris Saint-Germain zu Eintracht Frankfurt wechselt.
Ah, und das wird dann so verfolgt.
Und dann gab es so einen Flug von Paris nach Frankfurt und dann wurde der so getrackt im Transfermarkt.de-Forum von Eintracht Frankfurt und so, oh Gott, wer ist es? Ist es Kevin Trapp oder ist es Julian Draxler?
Ah, ist ja lustig. Ja, okay, das finde ich ein Fun-Part beim Fußball.
Aber so Flugtracken machen ganz viele Fußballfans bei Transfers die ganze Zeit.
Oh Mann, und da finde ich ja dann Fußballfans manchmal ein bisschen niedlich und das hätte ich ja nie gedacht, dass mir das passiert, aber das finde ich lieb.
Das ist die Hufeisentheorie von Fußballfans und Popfans. Ja. Sie trifft immer wieder zu.
Wirklich, genau, da sehe ich mich ein bisschen drin.
In seinen extremen Auswüchsen sind Fans von Popstars und Fußballfans exakt dasselbe.
Ja, und deswegen, wenn wir jetzt das mit Football mal gleichsetzen, ist es ja auch die perfekte Kombi von Taylor Swift und Travis Kelce. Und ich finde ja schön daran, in meiner Timeline haben sich sehr, sagt man eigentlich noch Timeline?
Ja, na klar, wie soll man sonst sagen?
Bin ich jetzt ein Boomer gerade?
Nein, das ist
irgendwie habe ich in letzter Zeit das Gefühl, dass ich alt rede.
Was ist denn?
Ich hab letzte Woche Bam gesagt zu dir. Du hast gesagt, dass du das manifestiert hast, dass du Comedy-Autor bist und dann habe ich gesagt Bam.
Wie der YouTuber. Julian Bam, hast du den?
Ja, ich weiß nicht, warum ist das passiert.
Tatsächlich,
ich will nicht Bam sagen.
Ja, ich auch.
Können wir das nachträglich rausschneiden?
Nee, ich fand's okay. Ich fand's okay.
Findest
dass
du das okay?
Hast.
Ich weil okay. Ich habe dann auch manchmal so Angst, nicht, dass du dann denkst, die ist mir zu uncool für den Podcast, weil ich bin hier der Coole aus Twitter.
Jetzt bist du
Twitter.
Aber gerade Olli Schulz.
Und jetzt sagt die Bam. Jetzt sagt die hier Bam.
Nee, alles cool. Wirklich alles gut.
Okay.
Du kannst es gerne sagen. Du kannst sowas sagen, ich kann mal eine dumme Meinung haben.
Okay.
Werbung.
Es ist wieder Zeit für unseren Lieblingswaschbär.
Es ist wieder Zeit für den einzigen Waschbären, den ich persönlich kenne.
Simon.
Simon.
Unser guter Freund Simon.
Simon.
Ich freue mich immer, wenn ich Poster von dem sehe in der Stadt.
Ich freue mich.
Dann denke ich mir, das ist doch unser Simon.
Weil er auch einer der Waschbären ist, wo man wirklich sagen kann, der wäscht sich tatsächlich. Waschbären haben ja ihren Namen meistens daher, dass sie andere Dinge waschen. Er wäscht sich tatsächlich, weil er ein gut erzogener Waschbär ist, würde ich sagen.
Ja, es ist ein fleißiger, gut erzogener Waschbär und auch noch einer, der hilft auch anderen. Der denkt nicht nur an sich, sich selbst zu säubern.
Ist ja ein Problem vieler Waschbären, dass sie Egoisten sind. Bei Simon nicht.
Bei Simon nicht, weil der macht uns allen das Leben ein bisschen leichter. Weil das leichteste Leben, was man haben kann, ist mit einem guten Mobilfunkvertrag.
So ist es. Und Simon bzw. Sim on Mobile bieten den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Sim on Mobile abschließt, bekommt nämlich zunächst einmal 100, und ich lüge nicht, 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Wo kriegt man heutzutage noch Dinge geschenkt? Nirgends. Im Leben kriegst du nichts geschenkt, außer 100 Gigabyte Datenvolumen von Sim on Mobile für die ersten 12 Monate.
Ansonsten gibt's bei Sim on Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 € im Monat. Aber das Tolle ist, man kann auch monatlich wechseln. Also wenn man jetzt merkt, man braucht mehr oder man braucht weniger Datenvolumen, dann passt man das einfach an.
Und wer jetzt denkt, wow, das ist schon ganz schön viel tolle Sachen für einen einzigen Mobilfunkvertrag, gibt es da noch weitere Vorteile? Dem kann ich sagen, ja, es gibt noch mehr Vorteile. Man kann monatlich kündigen. Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G. Nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4G. 5G. All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei.
Und jetzt das Beste.
Für alle, die das immer noch nicht überzeugt hat, gibt es bis zum 13.05. mit dem Code HOHO2 Großbuchstaben, also großes H, großes O, großes H, großes O, 2, für 12 Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Den Code könnt ihr ganz einfach auf der Website oder in der App einlösen. Alle Infos gibt es wie immer natürlich in den Shownotes und auf simon.link/hotshumsi.
Werbung Ende.
Gut, ja, auf jeden Fall. Noch ganz kurz.
Ja.
Ich finde so toll daran, dass in meiner Timeline sich so viele Leute darüber aufgeregt haben, so ernsthafte Footballfans, auch Frauen, die waren so, die haben dann so diese ganzen Sharepics geteilt, wo halt irgendwie irgendwelche Meldungen vom Super Bowl waren und dann dieses Foto von Taylor Swift. Und es war ja, sie hat ja sehr viel Raum eingenommen bei diesem Sportereignis und es hat viele Leute aufgeregt.
Ja.
Und ich denke mir so, hä, aber ist es nicht schön, dass gerade mal was passiert, wo es nicht irgendwie um irgendwelche größeren politischen Themen geht, wie irgendwie gerade unsere Welt untergeht, also dass es irgendwie nicht geht um irgendwelche Kriege oder Nazis oder Demokratie, die untergeht. Okay, wir lassen ihren CO2-Fußabdruck mal raus, wir lassen auch raus, dass es da um Milliardäre geht, natürlich hat es auch eine politische Ebene, aber es ist auch einfach, es ist doch einfach ein lustiges Thema gerade.
Ja, es war einfach ein Fun-Thema.
Einfach happy. Ist doch einfach schön.
Das war das, vielleicht das letzte Fun-Thema vor dem ESC.
Ja, und vor der US-Wahl.
Oh nee, ESC ist auch immer sehr politisch.
Ja,
naja, schwierig.
Ja, auf seine Art, ja, aber.
Nee, das wirklich.
Aber vor der US-Wahl ist doch, das darf da jetzt nicht mal was Schönes passieren. Dann lass doch Taylor Swift da jetzt ihren Spaß haben.
Hatte die eine gute Zeit?
Die hatte
du?
Eine gute Zeit. Die einmal wurde sie gezeigt auf dem Bildschirm, dann hat sie ein Bier geäxt.
Das fand ich cool.
Ich fand's auch irgendwie cool von ihr.
Fand ich gut.
Ja, ich fand ihr Outfit ein bisschen lame, aber ich glaube, die wollte so extra so ein Understatement-Outfit haben, dass es so nicht so ist, so sie kommt da hin und macht, die Frau macht so eine Fashion-Show aus dem Sportereignis. So, weißt du, so mäßig?
Ich weiß nicht, ob das Dorfkultur ist oder ob das so ein regionenübergreifendes Phänomen ist, aber ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, dass Taylor Swift genau dieselbe Beziehung hat wie so Kreisliga-Fußballerfreundinnen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du sowas mal gemacht hast. Für mich hat es nie jemand gemacht, zu Recht, muss man sagen.
Ob ich mit einem Fußballer mal zusammen?
Ja, genau.
Nee.
Weil es gibt so...
Nur mit Gitarristen.
Nur, was auch am Ende auf diesem Hufeisen dieselbe Sache ist.
Jo.
Aber, ja, dann das ist aber auch das Gleiche. Das war wahrscheinlich kein Gitarrist von einer Stadionband, ne?
Nein.
Das war ein Gitarrist, der vielleicht eher in so kleineren Clubs, wenn überhaupt, gespielt hat. Und dann geht man dahin und du findest das, was gerade passiert, so mittelgut, aber du bist auch so sehr glücklich darüber, dass die Person, die du magst, gerade eine gute Zeit hat.
Genau.
Und dann bist du so, man ist so automatisch in der Position von einem Cheerleader.
Ja.
Und das ist irgendwie süß, aber es ist auch so ein bisschen, boah, ey, ja, du hast heute ein Konzert, aber ich habe gar oder ein Fußballspiel oder ein Footballspiel. Und so, ja, boah, ich habe eigentlich ein Konzert in Japan. Ja, ich schaff's schon irgendwie dahin.
Ja, aber und, es geht um den Super Bowl, ja, Sebastian.
Und da ging's vielleicht um, weiß nicht, 3 Punkte gegen den Tabellenzwölften der Kreisklasse C oder so.
Lieb.
Und das ist ja auch irgendwie, das ist der Super Bowl des ganz kleinen Mannes.
Aber
und es ist am Ende die gleiche Beziehung.
Glaubst du nicht, dass sie den heftigsten Valentinstag jemals hatten? Weil Taylor Swift war so, ja geil, ich habe letzte Woche irgendwie so den, was war das, 4. Grammy in der Kategorie Album of the Year gewonnen und bin einfach so Grammy-Masterin. Und er ist so, ja, und ich habe gerade den Super Bowl gewonnen. Und die sind einfach so, die haben einfach das beste Leben der Welt gerade.
Nee, ich glaube, sie hat den Ick bekommen. Ich glaube, das Video hast du auch gesehen, wie er...
Las Vegas.
Genau, so. Wie er so Viva Las Vegas ins Stadion.
Glaubst du, sie hat einen Eck bekommen? Weil ich glaube, ihr Blick war so ein bisschen, das mein Dolly Bert.
Nein? Vielleicht hast du das noch nicht gesehen.
Weil sie ist doch auch so.
Aber ich habe schon ein paar Mal in den Augen von Menschen, mit denen ich zusammen war, live gesehen, wie sie den Ick bekommen.
Ja.
Und das war der Ick.
Aber ein Ick gehört auch, oder Icks gehören auch zu einer guten Beziehung dazu. Und es ist einfach so.
Das ist ein 50 Jahre Hausfrau-Satz, finde ich.
Findest du? Nein, ja. Weiß ich nicht. Aber ich habe die Woche ja ein Internet-Gold gefunden. Und ich finde, ich habe es dir geschickt und ich finde, du hast nicht angemessen reagiert. Ich habe geschrien. Wirklich, ich habe einen Hormon hochbekommen. Also ich war richtig, wirklich high on life, als ich das gesehen habe. Taylor Swift hat vor gefühlt 10 Jahren und wahrscheinlich sind es wirklich mittlerweile 10 Jahre her, seien es 7, Usher mit auf die Bühne geholt, als sie in Atlanta gespielt hat. Und er hat Yeah performt mit ihr zusammen. Und sie... ja, bitte mach mal kurz. Hast du die Maultrommel dabei?
Nein, leider nicht.
Ich habe meinen Song für die Maultrommel.
Ich hab meine Maultrommel-Lizenz entzogen bekommen.
Ach so, okay. Warum?
Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Ach so, ja, fair enough. Ja, und sie hat das mit ihm performt und sie hatte halt so ein richtig Taylor Swiftiges so Prinzessinnenkleid an. Und da habe ich erstmal ein Ick von Taylor Swift bekommen, aber ich habe regelmäßig Icks von ihr. Aber weißt du, die haben beide das Ick-Potenzial. Mhm. Weil sie, also, ja, das ist halt, also, ihr müsst es euch halt selber angucken. Und ich liebe sie auch dafür, dass sie dann immer so scheiße und cringe tanzt und so einen Stock im Arsch hat. Und weil du ja letzte Woche meintest, dass sie so cool ist. Die Kommentare sind nur voll damit. So mit so, oh, wie uncool ist sie denn und wie scheiße kann sie tanzen und so. Und sie kann halt auch scheiße tanzen und sie ist auch uncool, aber sie ownt es. Und sie macht es trotzdem auf einer Bühne vor, weiß ich nicht, 10.000 Leuten, wo wir sagen würden, wenn wir nur mit 100 Leuten in einem Raum sind und wissen, wir können nicht tanzen, wären wir so, ja, nee, ich tanze heute lieber nicht, weil es mir peinlich.
Aber gehört das nicht zu der Marke Taylor Swift dazu?
Ja, sie hat es zu ihrer Marke gemacht, aber zum Beispiel Leute wie Dua Lipa konnten nicht tanzen, waren in allen Memes, also genau wie Taylor Swift. Und dann hat Dua Lipa halt gesagt, okay, jetzt mache ich 2 Jahre Tanzunterricht, weil ich möchte ja hier die perfekte Pop-Lady sein. Deswegen werde ich auch tanzen können bald, weil das muss ich. Und deswegen finde ich das cool bei ihr, dass sie das zumindest geowned hat. Also da hat sie so gesagt, at some point weise ich diese Erwartungen, die an eine Pop-Person, an eine Pop-Frau gemacht werden, weise ich von mir. Das finde ich cool.
Fairer Punkt.
Ja.
Gut. Für mich auch Harry Potter-Ästhetik, muss ich sagen.
Taylor Swift?
Ja.
Ja, Mann, Millennial-Ästhetik, genau wie Usher. Hast du irgendwelche Gefühle zu Usher?
Ja, natürlich habe ich Gefühle zu Usher, weil mich der Song Yeah jedes Mal wirklich wie so ein Trauma-Flashback ins Jahr 2012 beamt und ich muss so, weil ich ein Trinkspiel verloren habe, 12 Schlucke aus so einem Wodka-E-Getränk nehmen in der Garage meines Freundes Johnny, in der ich dann danach schlafen musste. Ja, da habe ich sehr konkrete Flashbacks zu. Und halt so, hast du, wenn so eine Dorfdisco so schon so 2-3 Stunden bespielt worden ist, dann ist jeder Quadratzentimeter des Bodens irgendwann mal klebrig.
Yep.
Und das ist für mich der Song Yeah von Usher.
Yeah.
Wenn du so dich so ein bisschen anstrengen musst, weil du einerseits stark betrunken bist und 17 bist und andererseits ist der Boden so klebrig, dass du jeden Schritt musst du um jeden Schritt kämpfen.
Und die kleben auch noch am nächsten Tag, die Schuhe. Die kann man eigentlich danach nicht mehr anziehen.
Nee, du darfst sie nicht mal mit ins Haus nehmen, weil die riechen nach Zigaretten, nach Schnaps, nach Energy Drink. Toll.
Ja, also der Auftritt hat gar nichts mit mir gemacht. Da habe ich echt nochmal gemerkt, dass wir ein bisschen zu jung sind für Usher.
Mhm.
Also so minimal. Ich glaube, das sind so 4-5 Jahre zu jung.
Ja, ich glaube auch, dass andere krassere Emotionen zu Usher haben. Ich glaube, unser Usher ist DJ Antoine.
Meinst du?
Ich glaube ja.
Ich glaube nicht.
Ich glaube, mit meinem Körper passieren schreckliche Dinge, wenn ich den Song Ma Chérie höre.
Weißt du was? Ich glaube, es ist eher sowas so wie David Guetta oder so.
Ich lasse mir jetzt von dir nicht auch noch den DJ Antoine kaputt reden.
Aber die Show war halt wirklich Peak Millennial, ne? Diese ganzen Dance-Moves, die er macht und so und dann immer dieses so Drehen und so. Das ist wirklich... das ist für mich das Beste, was Millennials jetzt noch passieren wird.
Glaubst du, DJ Antoine hat einen Skandal? Ich gehe jetzt mal live in den Wikipedia-Artikel.
Ja, bestimmt. Guck mal unten bei Kritik.
Tätigkeit als Lifestyle-Unternehmer ist für mich auf jeden Fall dasselbe wie ein Kritikabsatz.
Ja.
Nee. Ah, DJ Antoine kauft eine Polizeiwache mit Zellen.
Wirklich? Das hast du jetzt ausgedacht.
Nein, stimmt. DJ Antoines Fansongs sind dümmlich und sexistisch. Ja, fair.
Ja, normal. Nee, das finde ich normal.
Das finde ich auch normal. Aber, der hat die WM-Songs für die WM in Katar gemacht. Das ist für mich cancelbar.
Ja, irgendwie aber mir noch nicht alles drastisch genug.
Die WM in Katar war dir nicht drastisch genug.
Ist mir noch nicht drastisch alles genug.
Okay, dieser Podcast unterstützt offiziell DJ Antoine. Hoffentlich kriegen wir von dem mal eine Werbebuchung.
Am Anfang, wo ich Mercedes gesagt habe, da kommt dann DJ Antoine Arena
am DJ Antoine Platz. Ich habe noch ein riesiges Thema, das mir extrem wichtig ist.
Ja, aber darf ich noch eine Sache sagen?
Ja.
Und also dein Thema, aber ich will nur einmal sagen, ja. Beyoncé hat doch letztens einen Cowboy-Hut an und sie hat jetzt beim Super Bowl ein Cowboy-Album angekündigt.
Finde ich geil.
Also nicht ein Cowboy-Album, so ein Country-Album, aber es ist literally ein Cowboy-Album. Wollte ich dir nur noch mal sagen, weil vielleicht hast du es nicht mitbekommen.
Finde ich sehr gut.
Erklärt sich der Hut. Ja, du hast dein Pferdetattoo.
Ich bin vorbereitet.
Wünschst du ihr.
Finde ich gut. Soll sie machen.
Ja.
Finde ich okay.
Ja.
Okay. Wir haben noch ein Musikthema, das mich extrem beschäftigt hat.
Ist es das, was ich denke? Ja.
Es ist das, was du denkst. Und zwar gibt es seit einigen Monaten in Seoul im Stadtteil Gangnam ein Denkmal. Und dieses Denkmal sieht wirklich unironisch sehr gut aus. Es sind zwei sich überkreuzende Hände. Es hat wieder was sehr Religiöses, etwas sehr Schweres. Und dieses Denkmal ist errichtet... Wie DJ Antoine hat nämlich das Wort Gangnam auch in euch etwas hervorgerufen. Dieses Denkmal ist errichtet worden für den Song Gangnam Style.
Wann war das nochmal?
Das war ungefähr 2012, 2013, 2014.
Okay.
In derselben Dorfdisco, in der ich Usher und DJ Antoine gehört habe, habe ich auf jeden Fall Gangnam Style gehört.
Jo.
Und das war eine große Sache. Übrigens lange nicht in Deutschland verfügbar gewesen, dieses Video, wegen so Musikrechten.
Damals auch direkt?
Ja. Ich weiß das noch ganz genau, dass man das nur in so einer komischen Version schauen konnte in Deutschland.
Ja, ich krieg gerade ein Déjà-vu.
Und eine Statue für den Song finde ich fantastisch.
Ja.
Und ich finde, sowas sollte es öfter geben. Und deshalb haben wir etwas vorbereitet. Ein Listicle, ein kleines Listicle.
Wir haben eine Statue gebaut. Hier bei uns auf dem Hof, vor Studio Womans.
Für die Band Gloria.
Let's get listicle.
Für den Song würde ich auf jeden Fall auch ein Denkmal errichten.
Ja, ich auch.
Möchtest du die Ehre, mir die Ehre erweisen, mit deinem ersten Denkmal für einen Song anzufangen?
Also ich fange mit, ich würde sagen jetzt dem most obvious Pitch an. Wir pitchen uns jetzt eigentlich gegenseitig Denkmäler. Und zwar mit dem Song Wir sind Helden, Denkmal.
Fuck you, das hatte ich auch.
Nein!
Aber was hast du für eine...
Aber das macht's ja noch, das heißt der Pitch ist direkt gekauft.
Der ist gekauft?
Direkt gekauft, weil die haben es einfach manifestiert.
Was wäre dein Denkmal, dass du für den Song Denkmal bauen
also,
würdest?
Also ich würde einfach... Also es geht ja in diesem Song um ein Liebespaar.
Mhm.
Und ich würde einfach genau das, worum der Song geht, quasi nachbauen. Also ein Denkmal für ein Liebespaar, irgendwie vielleicht zwei verliebte Leute. Aber sie sagen ja dann auch, dass die schlechtesten Sprayer der Welt dieses Denkmal besprühen. Mhm. Und ich würde das dann auch wie so eine Kunstinstallation machen, dass regelmäßig die schlechtesten Sprayer in zum Beispiel Berlin gebucht werden, um da das mit Parolen zu beschmieren, wie in dem Song.
Finde ich eine gute Sache.
Ja.
Ich würde einen Schritt weiter gehen und zwar... soll dieses Denkmal gebaut werden, dann zertrümmert werden, wie in dem Song, und dann wieder aufgebaut werden.
Das ist so eine Kunstinstallation.
Ja. Genau.
Okay.
Das soll immer wieder passieren und das finde ich gut. Und der Ort dafür wäre als Aufbauhilfe, finde ich, für diese Region Bayreuth in Oberfranken.
Aber warum?
Weil es Oberfranken nicht so gut geht. Bayreuth ist auch die Crystal Meth Hauptstadt Deutschlands, sagt man immer. Deshalb würde ich sagen, in Oberfranken muss das passieren.
Aber sie haben halt einfach sich das schon, dachte ich mir so, es wäre halt nur fair enough, wenn die das erste Denkmal bekommen in unserem Let's Get Listicle, weil die haben so doll dran geglaubt.
100%.
Die haben sich ein heftiges Vision Board in Form eines Hits gebaut.
Ja.
Also.
Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Finde ich gut, dass wir uns da einig sind.
Sehr gut.
Ich habe eine zweite Sache, die auch eher als Strukturförderung für eine Region gedacht ist. Und zwar für den Song Geboren, um zu leben von Unheilig. Kennst du diese alten Berichte darüber, dass Michael Jackson eine 40 Meter hohe Statue, die so Laseraugen hat, in der Wüste von Nevada bauen wollte?
Nein. Ich glaube nicht.
Jetzt kennst du das. Und das würde ich machen mit dem Graf von Unheilig. 40 Meter hoch, Laseraugen, auch so fotorealistisch nachbauen und zwar in Niedersachsen irgendwo. Oh, irgendwo auf dem Land.
Das wäre so gruselig.
Das würde ich machen. Es wäre so toll. Das würde ich auf jeden Fall aufbauen. Das würde mir Spaß machen.
Okay, aber können wir vielleicht so Laser machen, die aus seinen Augen kommen oder irgendwie sowas?
Nee, keine Laser aus den Augen. Flammen. Viel Flammen. Das würde ich tun. So, warum nicht viel mit Feuer arbeiten? Das ist bei so Waldbränden eine gute Idee. Bei Trockenheit. Ich würde sagen, in der Nähe von Havelse oder so.
Finde ich gut.
Ja.
Ist gekauft, also da gibt es für mich auch nichts einzuwenden.
Und wenn das irgendwie.
Ist ein Easy Pitch.
Weißt du, wenn man ein Windrad aufbauen kann, dann kann man auch eine Statue vom Unheilig Graf aufbauen. Sehr gut, dankeschön.
Also, mein zweiter Pitch wäre Lose Yourself.
Ja, fair.
Weil das ist einfach so ein Song, wo alle. Also irgendwie sich alle drauf geeinigt haben, okay, wir finden Eminem jetzt uncool und wir finden den cringe und so. Und das finde ich irgendwie nicht fair, weil wir alle, wenn die ersten Sekunden von diesem Song losgehen, jeder von uns, jungen Millennials, was auch immer, wahrscheinlich auch Gen Z, fängt doch an, sich hochzuhypen und ist so, if you got one shot, one opportunity. Eigentlich wäre ich gern so ein Mensch, der diesen Song einmal am Tag hört, so morgens, und weißt du, so Mindset-mäßig. Und ich glaube, das ist dieser Song hat es einfach verdient.
Fair. Für mich ist dieser Song Break Star von Limp Bizkit.
Ja.
Ja.
Und ich finde es einfach nicht fair, dass Eminem jetzt so uncool geworden ist. Weil ich habe irgendwie regelmäßig so einen Moment in meinem Leben, wo ich mir denke, ich höre jetzt nochmal diese Diskografie durch. Und dann finde ich es einfach geil. Und deswegen Lose Yourself. Und ich würde Mom Spaghetti, wie er das auskotzt. Und ich habe mir ehrlich gesagt keinen Ort überlegt.
Okay.
Weil ich nicht wusste, dass wir es mit Ort
vielleicht
machen.
Willst du echte Spaghetti drin haben?
Echte Spaghetti wären gut, wenn die immer regelmäßig nachgekocht werden.
Ja, dann könnte man das vielleicht in Bielefeld machen bei den Dr. Oetker-Werken, weil ich glaube, die haben viel so schlechte
Überreste
Spaghetti.
Meinst du so Food Waste-mäßig, dass es vielleicht so ein Zero-Waste-Produkt werden könnte? Ja, das finde ich gut.
Fantastisch. Ist von mir auch gekauft an
Perfekt.
Der Stelle.
Okay.
Ich würde jetzt direkt zu meinem dritten Pitch gehen.
Ja.
Und zwar zeichnet sich dieser Pitch aus dadurch, dass das Denkmal schon steht. Und zwar auch für eine strukturschwache Region, für Berlin. Und zwar würde ich gerne ein Denkmal errichten für den Song Atemlos von Helene Fischer.
Aber welches Denkmal steht denn schon?
Der Song Atemlos ist so struktur- und impulsgebend für die ganze Bundesrepublik Deutschland. Wegen dieses Songs wurde Deutschland 2014 Fußballweltmeister. Atemlos ist ein Song, der alle zusammenbringt. Man braucht vielleicht 3, 4, 5 Bier, aber nach 6, 7, 8 Bier grölst du irgendwann mal atemlos mit, weil es funktioniert. Wo Spaltung und Streit herrschen, da streicht Atemlos über alle Spalten und alle Risse hinweg. Und deshalb brauchen wir ein Denkmal für Atemlos und es steht schon da. Das Denkmal für Atemlos ist nämlich für mich das Brandenburger Tor. Wir müssen es nur umwidmen. Warum ein Tor für Brandenburg? Warum nicht eine Statue für Atemlos?
Aber dann würdest du das Brandenburger Tor auch einreißen.
Ich würde es nicht einreißen. Es steht schon da. Wir müssen nichts ändern. Wir müssen nur beschließen.
Rebranden.
Es ist ein Rebranding.
Okay.
Vielleicht, was ich machen würde zu diesen Pferden oben auf dem Brandenburger Tor, so eine Helene Fischer-Statue.
Ja.
Aber so eine kleine.
Aber mit Shirin? Oder ohne?
Kommt drauf an, wie der Song jetzt performt.
Ich finde, man könnte vielleicht einen Screenshot machen aus dem Auftritt bei Thomas Gottschalk, wo die so Hand in Hand stehen. Vielleicht wäre Thomas Gottschalk sogar dabei. Und vielleicht wäre das auch so eine Figur. Kennst du das? Es gibt so eine LPG in Berlin-Kreuzberg. Mhm. Da ist so ein großer, ich weiß gar nicht, was es ist, Dinosaurier, irgendeine komische Figur. Die geht zweimal am Tag, öffnet die so ihren Mund und macht so ein Geräusch. Also sowas könnte ich mir da auch vorstellen.
So Animatronics-mäßig.
Dass dann zum Beispiel Thomas Gottschalk auch irgendwie einmal am Tag dann irgendwie seinen Mund aufmacht und irgendwas Sexistisches sagt oder so.
Finde ich gut.
Oder irgendwie seine Hand so an Arsch von Shirin David.
So eine bewegliche Hand.
Ja, so eine bewegliche Hand. Aber weißt du, in so einem Style, wie es so in den 90ern gemacht wurde. Also nicht modern.
Nee, so Animatronics wie bei Chuck E. Cheese. Ja, würde ich machen.
Das fände ich gut. Okay.
Ja, also würdest du sagen, gekauft?
Gekauft, sofort. Finde ich mega.
Würdest du das neben diese Quadriga stellen oder stattdessen? Stattdessen. Jo,
ja.
Cool. Sag mal jetzt deinen letzten Pitch.
Mein letzter Pitch ist Sixten, deine Mutter.
Ja,
und zwar, weil es einfach ein wichtiger Song ist für die deutsche Pop- und Rap-Geschichte. Mhm. Weil es die ersten Frauen waren, so dieses mega sexistische Deutschrap-Nativ umgedreht haben und einfach so ein Video gemacht haben, wo sie irgendeine Wohnung in Berlin komplett eingerissen und zerstört haben. Und es ist ein sehr vulgärer Song, aber sie haben halt am Ende einfach genau das gemacht, was vorher im Deutschrap passiert ist, nur aus den Mündern von Frauen.
Mhm.
Und das war damals auf jeden Fall... waren sie ihrer Zeit damit voraus. Das Ding ist, sie haben sich ja aber heute zerstritten. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile wieder gut miteinander sind, aber Nura und Juju gibt's ja nicht mehr zusammen in der Kombi. Deswegen dachte ich, ist vielleicht mit Denkmal ein bisschen schwer, weil die müssten ja wahrscheinlich beide zustimmen. Und deswegen müsste es so ein Denkmal sein, was zwar schon Sixten-Denkmal ist, aber wo auch genug, also die beiden Figuren, also Juju und Nura, wo aber genug Abstand zwischen den beiden wären. Also dass man auch sagen könnte, ja, wir haben das gemacht, weil wir es müssen, aber es ist irgendwie so ein halber Meter Abstand zwischen uns, dass wir auch alleine stehen für unser alleiniges Werk, weißt du?
Ja, aber das passt doch gut nach Deutschland.
Dann Wendedenkmal oder so,
ja,
weißt
genau.
du?
Das passt doch gut nach Deutschland. Einfach an die East Side Gallery. Auf der eine Seite steht Juju, auf der anderen Seite Nura.
Perfekt. Ja, sehr gut. Ja, cool.
Ja, dann haben wir das doch.
Dann haben wir ein paar
dann
Ideen.
Haben wir fünf
das würde ich Kai Wegner gleich mal schicken.
Ja, mach das einfach mal. Ja. Das sind jetzt zwei große Dinge für Berlin. Ansonsten Bayreuth, Niedersachsen und Bielefeld.
Wir haben ganz Deutschland mitgedacht.
Ja. Bis auf Ostdeutschland natürlich mal wieder.
Ja.
Aber dafür steht ja
Juju. Dafür steht Juju.
Dafür steht Juju. Alles
Juju,
cool.
Juju für Ostdeutschland. Ja, super, Sebastian. Das war doch eine gute Folge.
Jop.
Ja.
Haben wir noch was zu sagen?
Ja, ich glaube, es gibt immer noch ein paar Tourtickets.
Ja, kauft mal noch ein Tourticket,
für
Leute.
Für Leipzig, Frankfurt und Hamburg gibt es noch ein paar Tourtickets. Link findet ihr in den Shownotes. Und für Köln gibt es auch noch Tickets für die CO Pop. Da könnt ihr euch ein Tagesticket für holen, da würden wir uns sehr freuen. Mhm. Ja, ich habe Bock auf die Tour. Ich werde langsam schon aufgeregt, aber ich habe richtig Bock.
Das wird cool. Ja. Das wird cool. Ich habe schon arrangiert alles.
Ich bin auch schon am Arrangieren.
Es wird halt schwierig, weil ich brauche halt so, nicht weil ich es esse, sondern einfach für den Geruch brauche ich immer so ein großes Catering mit einer Wurstplatte.
Ich auch.
Deswegen
machen wir den Podcast ja zusammen.
Ja, aber schon mit so einer fleischigen Wurst, weil die nochmal ein bisschen besser schmeckt. Ach so, bisschen riecht.
Okay, und könnt ihr den Podcast bewerten bitte mit 5 Sternen?
Bitte bewerten mit 5 Sternen. Habt eine gute Zeit, Leute.
Ja, habt eine gute Zeit.
Habt mal eine gute Zeit. Ja. Genießt den Samstag. Heute ist wieder Bundesliga. Ab 15:30 einfach mal auf die Couch legen und einen illegalen Stream anmachen. Macht Spaß.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.